Wir müssen heute ein bisschen umschalten und aus diesem normalen Gottesdienst einen kleinen Familiengottesdienst machen, weil heute unsere Kinderkirche nicht stattfinden kann. Ich habe an die Kinder mal eine Frage. Wer von euch spielt genauso gerne wie ich mit Lego? Ja, weil alle Lego-Spieler aufstehen. Junge und alte Lego-Spieler, mal aufstehen. Oh, das ist ja, da habe ich ja ganz viele genossen. Also wir machen doch mal so einen Lego-Tag in der Gemeinde. Vielleicht an einem Samstag miteinander, ja? Also Lego ist eine wunderbare Geschichte. Und schon von Kindesbeinen an habe ich gerne mit Lego gespielt. Und ich hatte ein Lieblingsthema beim Lego-Spiel. Ich habe gerne Kirchen gebaut aus Lego. Schon ganz früh, da hatte ich noch gar nicht so viel mit Jesus zu tun und mit dem Glauben, aber Kirchen haben mich immer fasziniert und es gab damals Glasbausteine. Das war also auch der letzte Schrei im Bauwesen, nicht? Überall baute man Glasbausteine ein und ich habe also auch Lego-Glasbausteine gehabt und dann die herrlichsten Altarräume damit errichtet. Und möchte ich mal an die Lego-Spezialisten eine Frage stellen, also was braucht man alles, wenn man jetzt kein Mondlandefahrzeug und was es heute alles da so gibt bei Lego, sondern ein ganz normales Haus bauen will. Was braucht man da an Legosteinen? Ja, erstmal eine Platte, eine Bodenplatte. Das ist ganz wichtig. Ja, eine Bodenplatte. Ich habe damals so eine dicke Bodenplatte gehabt. Heute gibt es die nur so relativ flach. Eine Bodenplatte, ganz wichtig. Was braucht man noch? Ja? Bitte? Die Türen, ganz wichtig. Für ein Haus ist eine Tür unheimlich wichtig. Ja? Weil man sonst ein Haus baut und man kann gar nicht drin wohnen, wenn man keine Tür hat. Wie soll man da reinkommen? Vielleicht fürs Fenster. Auch wichtig bei Lego, dass man Fenster hat. Ja, was braucht man noch? Für die Wände, die Steine natürlich. Und da waren meine Lieblingssteine eigentlich immer die Achter. Es gab auch Dreier bei den Steinen. Und Dreier, das war also in der Zeit, als ich mich mit Mathe noch gar nicht auskannte, ich habe mich nie so richtig ausgekannt mit Mathe, aber das war immer so eine gefährliche Geschichte, wenn man so einen Dreier in die Reihe mit einbaute, dann war das irgendwie ungerade. Da musste man nachher einen Zweier suchen, um das wieder gerade zu machen. Ja, also solche Steine waren wichtig. Was ist noch wichtig für einen Hausbau? Ja? Das Dach ist ganz wichtig. Und das war immer das schwierigste Unternehmen beim Hausbau. Es gibt ja einfache Dächer, nicht? So Satteldächer. Die sind relativ einfach zu bauen. Aber sobald es so eine Ecke gab, so ein Bungalow zum Beispiel, oder man hatte eben einen Dreier verwandt, ne? War das ganz schwierig, oben dann das Dach zusammenzukriegen. Also die Lego-Spezialisten unter uns. Und die Feststeine sind ganz wichtig, damit die Spitze auch zu ist und es nicht durchrechnen kann in diesem Lego-Haus. Es gab noch alle möglichen Finessen damals. Ich hatte dann auch eine kleine Beleuchtungsanlage, konnte so ein Haus von innen beleuchten mit einer Batterie und so weiter. Warum erzähle ich euch diese Geschichte und frage euch solche Fragen? Das hängt damit zusammen, dass im Neuen Testament die Gemeinde verglichen wird mit einem großen geistlichen Haus. Und da wird im Neuen Testament gesagt, 1. Petrus, kann man nachlesen, Kapitel 2, Vers 5, lasst euch erbauen als die lebendigen Steine zu einem geistlichen Haus. Und bei diesem geistlichen Haus, so wird uns dann auch mitgeteilt in 1. Petrus 2, Vers 5 folgende, ist Jesus Christus der Eckstein. Manchmal wird es auch mit Grundstein übersetzt, aber eigentlich ist er der Eckstein. Das ist ein Stein, so sagt dann Petrus, den die Bauleute verworfen haben. Damit ist zunächst das Volk Israel gemeint. Die haben damals diesen Eckstein Jesus Christus verworfen. Die haben ihn ans Kreuz gehängt. Sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht und über uns regiert. Die Bauleute haben diesen Eckstein verworfen. Aber Gott hat diesen Eckstein dann zu einem Eckstein gemacht für ein neues geistliches Haus, für einen neuen geistlichen. Der erste Petrusbrief ist an junge Christen gerichtet. In erster Linie. So heißt es auch in diesem Text, 1. Petrus 2, da geht es um die neugeborenen Kindlein. Seid begierig nach dem Wort Gottes wie die neugeborenen Kindlein. wer so ein neugeborenes Kind einmal in der Hand hatte, wenn das Hunger hat, den Mund weit aufreißt, der hat das richtig bildlich vor Augen, was es heißt, begierig zu sein nach der Milch, wie ein neugeborenes Kindlein. Übrigens, der Sonntag heute trägt diesen Namen. Wer weiß, wie dieser Sonntag heute auf Latein heißt? Quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein, heißt dieser Sonntag heute im Kirchenjahr. Warum heißt der so? Weil am letzten Sonntag Ostern war. Und am Ostersonntag war es in der frühen Kirche üblich, dass man Leute taufte. Haben wir ja auch gemacht am letzten Sonntag. Dass man Leute taufte und diese Leute, die getauft waren am Ostersonntag, gingen dann am Sonntag drauf zum ersten Mal zum Abendmahl. Und zwar in ihren weißen Taufkleidern. Deswegen heißt dieser Sonntag auch in Süddeutschland Weißer Sonntag. Die alte Tradition. Gingen in ihren weißen Taufkleidern dann zum ersten Mal zum Abendmahl. Es war nämlich so, das muss ich euch verraten an dieser Stelle, dass man, wenn man sich taufen ließ, dann legte man vor dem Taufbecken die alten Kleider ab. Also das Umziehen nicht hinten in der Toilette wie bei uns, sondern vor der ganzen Gemeinde. Man legte alle alten Kleider ab. Steht auch in 1. Petrus 2 so, legt nun ab Bosheit und Neid, üble Nachrede, all diese Dinge. Also alles ablegen. Und dann wurde man nackt getauft und bekam nach der Taufe dann das neue weiße Kleid. Wir schenken das immer schon vor der Taufe oder lassen es kaufen. Aber das war damals nach der Taufe. Das neue weiße Kleid. Und mit diesem weißen Kleid ging man am weißen Sonntag, am Sonntag quasi modo geniti, dann in die Kirche, in den Versammlungsraum. Und dort wurde man zum ersten Mal am Tisch des Herrn beim Abendmahl begrüßt. Wie die neugeborenen Kindlein. Und denen schreibt nun Petrus in seinem ersten Brief besonders. Er sagt, ihr liebe neugeborenen Kindlein, lasst euch erbauen oder erbaut euch selbst als die lebendigen Steine zu einem geistlichen Haus, wo Christus der Eckstein ist. Nun ist das mit dem Bauwesen damals, zu der Zeit, als Petrus geschrieben hat, ganz anders gewesen als mit dem Lego-Spielen heute. Die Steine, die verwandt wurden, die waren nicht vorgeformt wie die Lego-Steine. Steine. Sondern es waren Steine, die waren aus einem Steinbruch gewonnen worden. Und man könnte sagen, diese neugeborenen Kindlein, alle, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, sind Leute, man könnte auch sagen Steine, die aus dem Steinbruch dieser Welt durch die Liebe Gottes ausgebrochen worden sind. Jeder hat eine ganz spezielle Form, jeder ist anders. Der eine hat lange Haare, so wie er hier. Der andere ganz kurze, bei dem dritten fallen sie schon aus. Also wir sind ganz unterschiedlich. So wie auch die Steine, die herausgebrochen sind aus dem Steinbruch dieser Welt. Ja, jeder Stein sieht anders aus. Also nicht wie bei Lego, wo es ganz bestimmte Kategorien von Steinen gibt. Und das stellte natürlich an den Baumeister in damaliger Zeit eine ganz große Herausforderung. Ganz verschiedene Steine zu haben. Und die mussten ja irgendwie zusammenpassen. Die mussten ja zu einem Mauerwerk vereinigt werden. Und die Mauer musste auch stehen bleiben. Was macht also ein antiker Baumeister? Das Erste, was er machte, er legte den Eckstein. Das war der größte Stein. Und dieser Eckstein gab gewissermaßen vor, wie groß der Bau einmal werden sollte. Das hatte der Baumeister damals richtig im Blick. Er wusste, wenn ich diesen Eckstein hier nehme, oder diesen Stein zum Eckstein verarbeite, dann kann das Haus nur so groß werden. Nicht, sag mal, das Haus zum Bürgermeister, ja, Rathaus. Oder dann kann das Haus so groß werden wie ein großer, gewaltiger Palast. Oder vielleicht ein Tempel. Also der Eckstein wurde zuerst gelegt. Und der Eckstein bestimmte die Flucht auch des Hauses. Also die Linie da, wo es lang geht, wenn man so will. Länge, Breite und Höhe. Und die Last des Hauses ruhte letztendlich auf diesem Eckstein. Deswegen ist auch das Erste, was also der Schreiber des ersten Petrusbriefes, was der Petrus mit den neugeborenen Kindlein macht, dass er sie gewissermaßen an die Hand nimmt und sagt, jetzt wollen wir uns erstmal den Eckstein angucken. Das ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Das ist Jesus Christus. Weil bevor ihr da euch einbauen lasst und eingebaut werdet in dieses geistliche Gebäude, ist es wichtig, dass ihr guckt, welchen Charakter dieses Gebäude mal haben soll. Welche Größe, Breite, Tiefe, Länge. Und so steht er mit ihnen vor diesem Eckstein, Jesus Christus. Und das Haus, was hier gebaut wird, dieser Tempel des lebendigen Gottes, dieser neue Tempel, dieser geistliche aus lebendigen Steinen, hat sich an diesem Eckstein zu orientieren. Es muss dieses Haus Jesus in diese Welt widerspiegeln. Und Menschen, die in dieses Haus kommen, die müssen wissen und hören, hier geht es um Jesus Christus. Das müssen sie nicht nur hören, das müssen sie auch fühlen. Hier geht es um seine Liebe. So hat es Jesus ja seinen Jüngern gesagt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an unserer Haartracht und an unserer Rocklänge, wie man früher mal dachte, und an dem Knoten hinten. Sondern an der Liebe, an den Beziehungen untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein wichtiger Punkt, den Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Und diese neugeborenen Kindlein schauen sich den Eckstein an und sagen, es geht um Jesus. Dass Jesus die Mitte ist und das Zentrum ist. Und dass immer wieder die Gemeinde, dieser geistliche Bau sich ausrichtet an diesem Eckstein. Das kann auch manchmal bedeuten, dass wieder was abgebrochen werden muss. Weil es über den Eckstein hinausgewachsen ist. Oder weil es nach innen gewachsen ist. Und ich wirklich in der Linie, in der Fluchtlinie dieses Ecksteins steht. Oder vielleicht daneben liegt. Oder daneben gebaut wurde. Ganz wichtiger Punkt, der Eckstein. Dass Jesus der Eckstein dieses geistlichen Baus ist. Das Zweite, was deutlich wird, ist, die neugeborenen Kindlein, also die jungen Christen, erfahren, da wo Jesus, an den wir glauben, der jetzt unser Herr geworden ist, du hast das gerade in deinem Zeugnis gesagt, du hast gesagt, jetzt gehört mein Leben Jesus. Ja? Dass der uns nicht in ein fertiges Gebäude hineinstellt, sondern auf eine Baustelle. Das muss man lernen. Das weiß man nicht so automatisch. Die Kirchen sehen immer äußerlich betrachtet so fertig aus, bis auf unsere, die hat so viele Risse. Und da weiß man gleich, da muss was getan werden. Wir sind hier auf der Baustelle, auch in diesem Gemeindehaus. Der Baustelle. Petrus sagt, ihr seid Priester des lebendigen Gottes, ihr neugeborenen Kindlein. Ein Volk von Priestern steht dort, 1. Petrus 2. Aber erwartet keinen fertigen Tempel. Oder ihr seid ein königliches Volk, auch 1. Petrus 2, ihr neugeborenen Kindlein. Seid jetzt dazu gekommen. Ihr habt früher nicht dazu gehört, aber jetzt gehört ihr dazu durch die Barmherzigkeit Gottes. Ein königliches Volk, ein Volk von Königen. Eigentlich müssten wir zueinander Majestät sagen und uns voreinander verbeugen, aber da gehen wir aus dem Verbeugen nicht heraus und deswegen lassen wir das. Ja, Gentleman Agreement und wir reden uns auch beim Vornamen an, aber wir wissen immer im Hinterkopf, eigentlich sind wir Majestät. Priester, wenn wir zu Jesus gehören. Er ist ein König, aber er erwartet keinen festen und fertigen Palast. Sondern ich habe euch auf eine Baustelle gestellt. Und da wird ein gewaltiger Palast, ein gewaltiger Tempel erbaut. Und ihr seid auf der Baustelle. Und da wollen wir ja alle gerne mitarbeiten. Aber das, was Petrus hier in seinem ersten Brief den Jungchristen zumutet, ist schon gewaltig. Er sagt, mitarbeiten ist wichtig. Aber viel wichtiger, als dass ihr mitarbeitet, ist, dass ihr selber lebendige Steine seid in diesem Gebäude. Also ihr seid nicht die Maurer, die sozusagen die Steine da auf die Mauer legen. Das würde man als Pastor immer mal gerne machen. Ja, ich sehe hier so viele Leute, die sind eigentlich arbeitslos im Reich Gottes. Und die würde ich gerne so nehmen, greifen gewissermaßen und sie dann einbauen in diesen geistlichen Bau. Da fehlt noch was. In der Jugendarbeit ist noch eine Lücke. Seniorenarbeit, die brauchen auch Fahrer, die sie abholen und hier herbringen zur Gemeinde. Also man könnte, wenn man in die Gemeinde guckt, entdeckt man tausend solcher Lücken. Und als Pastor würde man da gerne managen, mache ich auch manchmal. Aber ich erlebe damit immer wieder Schiffsbruch, muss ich sagen, bis zum Management. Und ich muss mir von Jesus sagen, dass Gregor, du bist nicht der Maurer hier, sondern du bist selber so ein Stein, der eingemauert ist in diese Mauer, ein lebendiger Stein. Also darauf kommt es an, für Leute, die zu Jesus gehören, die neugeboren sind oder die auch schon lange dabei sind, dass sie eingemauert werden als ein lebendiger Stein in dieses Mauerwerk des neuen geistlichen Tempels. Habe ich gestutzt bei dem Begriff lebendiger Stein. Das ist ein Widerspruch. Entweder ist etwas lebendig oder etwas ist steinern. Lebendig, das klingt nach organisch, nach Leben eben. Und Stein klingt immer nach Tod. Deswegen sprechen wir auch manchmal von toten Steinen. Ich denke an eine Diskussion, die vor einiger Zeit in einer kirchlichen Zeitschrift geführt wurde. Da ging es um die Frage, soll man alte Kirchen erhalten? Und da gab es viele Pro-Stimmen, die sagten, natürlich, das sind historische Bauwerke, prägen das Ortsbild, die Kirche muss im Dorf bleiben. Und da gab es einen Pastor, der sagt, aber wenn da kein Mensch in die Kirche kommt, wenn nur einmal in der Woche eine Stunde so ein paar Plätze besetzt sind, dann lohnt sich doch der ganze Aufwand nicht, so eine Kirche mit Millionen von Geldern zu unterhalten. Das sind doch tote Steine. Und es geht doch um lebendige Steine. Wie kommt das, dass dieser widersprüchliche Begriff gewählt wird, um jungen Christen Mut zu machen, sich einmauern zu lassen in dieses geistliche Bauwerk. Ich denke, dass für unseren himmlischen Vater, für unseren schöpferischen Gott, es überhaupt kein Problem ist, aus toten Steinen lebendige Steine zu machen. Das hat er schon in der Schöpfung unter Beweis gestellt. Dann nimmt er totes Material, Erde, Lehm, und was macht er dann? Dann formt er den Menschen, immer noch tot. Aber dann haucht er diesem Menschen einen Odem ein. Und sofort wird aus diesem Klumpen, aus diesem geformten Klumpen Lehm, eine lebendige Seele steht dort in der Schöpfungsgeschichte. Dasselbe passiert bei der Wiedergeburt. Wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt als den Herrn seines Lebens, empfängt er den Heiligen Geist. Hat Jesus schon seinen Jüngern verheißen damals. Er hat gesagt, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich will den Heiligen Geist euch senden, den Tröster, den Beistand. Der wird euch das richtige Wort im richtigen Augenblick geben und so weiter. Er wird euch in alle Wahrheit führen und er wird mich in eurem Leben verherrlichen. Und wer Jesus angenommen hat als den Herrn seines Lebens, bekommt diesen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der große Lebendigmacher. Deswegen wird im Neuen Testament immer davon gesprochen, dass gesagt wird, ihr wart tot und jetzt seid ihr lebendig geworden. Kennt dieses wunderbare Lied, nicht? Das haben wir öfter schon gesungen hier. Die ihr tot waret in Sünden. Können wir mal singen zwischendurch.
Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat.
Jetzt kommt's.
Die wir tot waren in Sünden, hat er uns mit Christus lebendig gemacht. Durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, zu erweisen den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Jesus Christ. Durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat.
Die wir tot waren in Sünden, hat er uns lebendig gemacht mit Christus, dem auferstandenen Herrn. Lebendige Steine, bei Gott kein Widerspruch. Totes Material, dass er lebendig macht durch seinen Heiligen Geist, lebendige Steine in seinem Bau. Und dieses Bild sagt noch etwas. Wir brauchen ja immer zweierlei als Menschen. Wir brauchen auf der einen Seite Festigkeit, Stabilität und auf der anderen Seite brauchen wir Lebendigkeit, Flexibilität. Jeder, der sich so ein bisschen im Bauwesen auskennt, der weiß, dass ein Haus beides braucht. Einmal, es muss stabil sein und es muss gleichzeitig flexibel sein. Und wer schon mal auf einem hohen Bauwerk war, auf dem Eiffelturm zum Beispiel in Paris, der weiß, dass der Eiffelturm ganz flexibel ist und sich oben bewegt. Würde er das nicht tun, würde er nur stabil sein, nur fest sein, würde er keinem Sturm standhalten, keiner Erdbewegung, keinem Zittern, sondern würde brechen. Das ist auch das Geheimnis von Bäumen. Wir haben einerseits Strukturen, die so einen Baum festmachen, ihn stabil machen, und sie haben gleichzeitig auch Strukturen, die ihn lebendig halten, ihn flexibel, auch zum Beispiel im Sturm flexibel sein lassen, kann er sich bewegen. Es gehört zu einem guten Bauwerk, dazu auch zu Brücken, ja? Festigkeit und gleichzeitig Toleranz ist bei einer Brücke ganz wichtig, Flexibilität. Und so ist es auch bei diesem geistlichen Haus und bei den lebendigen Steinen. Und ich erlebe immer wieder bei Christen, dass sie entweder verknöchert sind, bis auf die Knochen, also nur Festigkeit, nur Stabilität im Auge haben, oder chaotisch lebendig sind auf der anderen Seite. Ständig irgendwie in Bewegung, mal dahin und mal dahin. Und beides hilft nicht zu einem gesunden Wachstum, was die neugeborenen Kindlein angeht. Ja? Da kommen die einen aus der Gemeinde und sagen, du musst fest werden und stabil, stimmt. Aber nicht nur. Muss auch lebendig werden. Leben muss sich entfalten und entwickeln bei dir. Und die anderen sagen, du musst lebendig werden, du brauchst überhaupt keine Struktur. Wirf alles weg, was irgendwie feste Struktur ist. Und sie sind wie ein schwankendes Rohr im Wind. Es ist wichtig, dass beides da ist, dass wir lebendig sind und gleichzeitig Steine. Beides kommt im Neuen Testament immer wieder vor, dass wir aufgerufen werden, lebendig zu bleiben, am Quell des Lebens dran zu bleiben, von uns vom Heiligen Geist bewegen zu lassen. Und das andere steht auch immer wieder drin, dass wir fest werden, stabil werden, treu bleiben. Lebendige Steine, beides gehört ganz eng zusammen. Und so was bist du, so ein lebendiger Stein. Und nun muss ich das andere sagen, auf dieser antiken Baustelle. Der Eckstein ist gelegt, also dieser Platz ist besetzt. Ja, manchmal möchten wir ja auch so als Pastoren, Gemeindeleitung gerne sowas wie so ein Eckstein sein und dann sagen, ja, unsere Gemeinde kann ja positiv verstanden werden, aber auch negativ unsere Gemeinde, meine Gemeinde. Meine Gemeinde kann einfach heißen, ich bin hier zu Hause, es ist meine Gemeinde, kann aber auch bedeuten, Gemeinde. Und so insgeheim die Botschaft und ich bin hier das Haupt und der Herr und der Chef und der Boss. Manchmal kommen auch Leute und begrüßen mich so, du bist hier der Chef. Seit der wohnt ein paar Etagen drüber. Ganz wichtig, dass dieser Platz Eckstein besetzt ist. Einer ist euer Haupt, ihr aber seid Brüder, lebendige Steine. Und er ist der Eckstein. In der Herrnhuter Brüdergemeinde bleibt deswegen beim Abendmahl dieser mittlere Platz hier immer leer. Da sollten wir das auch einführen hier bei uns. Als ein Symbol, das Haupt der Gemeinde ist Jesus. In manchen Gemeinden ist dieser mittlere Stuhl so für den Pastor besonders hergerichtet. Fast wie so ein kleiner Thron. Das war eine nette Ehrerweisung dem Pastor gegenüber. Aber eigentlich eine Ehrerweisung, die alleine Christus gehört. Er ist das Haupt der Gemeinde und wir sind untereinander Brüder. Er ist der Eckstein und wir sind die lebendigen Steine in diesem Mauerwerk. Und nun ist das so, auf der antiken Baustelle, da liegen nun diese verschiedenen Steine. Und da geht der Baumeister durch die Reihen und da weiß er, wie der Baufortschritt ist. Und dann sucht er sich die Steine aus, damit die verschiedenen Stellen im Mauerwerk zu füllen. Und dann macht er Folgendes. Das heißt, er selber meistens nicht, sondern das lässt er dann auch zum Teil machen, dass er so einen Stein nimmt und beim antiken Bauwerk zur Zeit Jesu war das so, dass dieser Stein nach außen hin seine Einzigartigkeit behielt. Also wenn man so ein Mauerwerk sich anschaut, da hat man wirklich den Eindruck, das ist ein lebendiges Mauerwerk. Jeder Stein ist anders. Nicht wie beim Lego-Haus. Jeder Stein ist anders. Und behält auch seine Struktur nach außen hin. Aber dort, wo dieser Stein an einen anderen Stein stößt, dort wurde er behauen. Und ich habe früher immer gedacht, dass das Haus Gottes, dieses neue Haus aus lebendigen Steinen, auch Mörtel braucht. Und habe dann immer so gepredigt, habe gesagt, ja, die Liebe, das ist der Mörtel. Stimmt aber nicht. Denn dieses antike Haus wurde ohne Mörtel gebaut. Und die Steine wurden so wunderbar bearbeitet, jedenfalls bei Palästen und bei Tempelanlagen, dass sie aneinander passen. Und das passiert in der Gemeinde. Und das geht nicht ohne Schmerzen. Das war aber ganz schön schwierig. Wenn man da bearbeitet wird, behauen, angepasst an den anderen. Also auf der einen Seite nach außen hin behalten wir unsere Identität. Das ist ein Trick von Jesus. Verrate ich euch, sagt es nicht weiter. Ja? Das ist ein Trick von Jesus. Nach außen hin behalten wir unsere Identität, damit alle Menschen wissen in der Welt, ich bin eingeladen. Wenn Gregor Helmster zur Gemeinde ist und sogar Pastor werden kann, dann darf ich da erst recht hinkommen. Ja? Alle Sünder sind herzlich eingeladen. Große und kleine, Männer und Frauen, Alte und Junge. Wir behalten nach außen hin unsere Identität, um gewissermaßen eine Einladung zu sein, eine lebendige Einladung oder eine Einladung aus lebendigen Steinen an die Menschen draußen. Seid willkommen in diesem Haus, euch auch einmauern zu lassen, zu Jesus zu kommen und euch dann einmauern zu lassen. Aber nach innen hin, von Bruder zu Bruder und Schwester zu Schwester, da werden wir geschliffen und bearbeitet. Und das ist ein schwieriger Prozess. Und es gibt viele Leute, die spätestens an diesem Punkt auch aus diesem Prozess aussteigen. Die kommen gerne zu Jesus. Die sagen auch, du bist der Eckstein. Aber sobald Jesus sie in die Hand nimmt und sie da irgendwo in die entsprechende Lücke reinlegen möchte, sagen sie, mit mir nicht. Ich suche mir eine andere Gemeinde, wo ich vielleicht mit meinen Ecken und Kanten, mit meiner ungehobelten Art so richtig reinpasse. Eine Gemeinde, die gewissermaßen auf mich zugeschnitten ist. Und Jesus sagt, das ist nicht meine Gemeinde, die auf dich zugeschnitten ist. Meine Gemeinde ist die Gemeinde, die auf mich zugeschnitten ist, Jesus. Und wo die Schwestern und Brüder aufeinander zugeschnitten sind. Und da kommt man rein. Und jeder, wie unser lieber Siegfried, der überwiesen worden ist, der von außen kommt, der hat bislang in Kaiserslautern zur Gemeinde gehört, und jetzt kommst du hier auf diese Baustelle und wirst hier nun eingefügt. Und Siegfried, du wirst das erleben hier, sage ich dir aus eigener Erfahrung, nach 13 Jahren. Du wirst es hier in der Gemeinde erleben, dass auch hier noch an dir geschliffen wird, ja, weil du ja jetzt hier neu eingepasst wirst. Du bist hier neu eingepasst. Und die Frage ist, ob du das willst. Ob du dir eine Gemeinde suchst nach deinem Bild oder ob du dich als von Jesus Gesuchter und Gefundener einbauen lässt in seine Gemeinde. Das ist ein Unterschied. Und darüber muss man persönlich tief nachdenken. Also kein Mörtel dazwischen, sondern wirklich eingepasst. Und nach außen hin behalten wir unsere Identität. Und das Letzte, bei so einem Mauerwerk fällt auf, dass man getragen wird und selber auch trägt. Jeder Stein in einem Mauerwerk wird getragen. Auch die Steine da ganz unten, die Petrussteine, sage ich mal. Nicht? Auf dem, wir sind ja aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Zu Petrus sagt Jesus, ja, du bist der Petros. Steckt das Wort, oder ist verwandt damit Petroleum. Petroleum heißt Öl aus Fels, aus Stein. Und Petros im Griechischen meint ein Felsgestein, ein Findling. Und Petros war so ein Findling. Er hatte Jesus gefunden. Er sagt, du bist Petros, der Fels. Und dann geht Jesus weiter und sagt, und auf einen Felsen, und jetzt ist interessant, da steht im Griechischen das Wort Petra. Petra. Und auf einen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Du bist ein Findling. Petros. Aber Petra, auf einen Felsen, auf einen gewachsenen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das ist ein ähnlicher Unterschied wie im Deutschen, wenn wir sagen, der See oder auch die See. Der See, das ist ein kleiner See. Oder jedenfalls ein Binnensee, ja? Umgeben von Land. Die See ist die Nordsee zum Beispiel, das große Meer. Also männlich klein, weiblich groß. Ähnlich wie bei Petrus. Petrus, männlich klein, Findling, Felsgestein, Petra, ein großer, gewachsener Felsen. Auf so einem Felsen, sagt Jesus, will ich meine Gemeinde bauen. Also nicht auf Petrus, sondern auf Petra. Auf einen gewachsenen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Petrus, der ist ziemlich bald später überwältigt worden. Ja? Kurze Zeit später sagt Jesus zu ihm, Satan, weiche hinter mich, du redest nicht, was göttlich ist, sondern menschlich. Dann verleugnet Petrus seinen Herrn und so weiter. Also wenn er seine Gemeinde auf ihn gebaut hätte, dann wäre sie schon längst zerstört. Er hat sie auf einen Petra gebaut, auf einen gewachsenen Felsen. Also auch wenn du da ganz unten irgendwo liegst als lebendiger Stein, bist du getragen. Auf jeden Fall durch das Fundament Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, oder durch die Apostel. Und auch wenn du ganz oben bist, wirst du getragen. Das haben diese lebendigen Steine an sich, sie sind immer getragen. Und mit anderen Worten, wichtig für dich ist es, wenn du prüfst, bin ich hier, habe ich in der Gemeinde hier meinen richtigen Platz gefunden, das ist eine Frage, hast du einen Ort gefunden, wo du dich getragen weißt? Wo es nicht darum geht, in erster Linie, dass du da eine Bibelstunde hältst, dass du da Großes leistest oder Putzdienst machst oder was auch immer, sondern einen Ort in der Gemeinde, wo du weißt, da bin ich getragen. Da wird für mich gebetet. Da kann ich meine Sorgen zum 50. Mal erzählen und alle hören immer noch zu. Da ist jemand, der nicht nur bei dieser Begegnung so tut, als wäre er an mir interessiert, sondern da sind Leute, die nehmen mich auch in ihren Alltag mit hinein. Hast du so einen Ort in der Gemeinde, wo du weißt, hier bin ich getragen? Das ist eine wichtige Frage, um eine Antwort darauf zu kriegen, liege ich noch neben der Baustelle oder bin ich schon eingemauert? Ja? Hast du einen Ort, wo du weißt, da bin ich getragen? Und das Zweite, das gehört auch mit zum geistlichen Wachstum, bist du auch ein lebendiger Stein, der trägt? Nach oben hin. Der andere auf dem Herzen hat. Also es geht darum, dass du in der Gemeinde einen Ort findest, wo du gesegnet wirst und einen anderen, wo Gott dich gebrauchen kann und du zum Segen gesetzt bist. Und das ist wichtig, dass du überprüfst, bin ich schon ein lebendiger Mauerstein in diesem großen Mauerwerk des Tempels Gottes. Ich wünsche dir, dass Jesus dir seinen Platz zeigt. Weltweit, aber auch hier in Jever. Das ist der Mikrokosmos der großen weltweiten Gemeinde. Immer, wo Gemeinde Jesu zusammenkommt, ist es schon eine Miniatur des großen, gewaltigen Baus, den Jesus am Ende der Zeit vollendet. Und solange wir hier unterwegs sind, sind wir auf der Baustelle. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist selbstverständlich. Amen.